Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Beyond Sports. In dieser Episode wird es akrobatisch. Es geht nämlich um Rope Skipping. Dies ist eine Sportart, bei der ein Seil verwendet wird, durch das die Seilspringer kunstvoll oder möglichst schnell hindurchspringen. Rope Skipping ist sowohl im Freizeit- als auch im Wettkampfbereich sehr beliebt, da es die Geschicklichkeit, Koordination, Ausdauer und Beweglichkeit fördert und zudem auch noch sehr viel Spaß macht. Auch das Timing, die Bewegungen richtig auszuführen, spielt hierbei eine wichtige Rolle. Beim Wettkampf wird Rope Skipping mit unterschiedlicher Geschwindigkeit passend zur Musik, alleine oder in einer Gruppe durchgeführt.
Mit der Rope Skipperin Sarah Fader haben wir ausgiebig über ihre Sportart gesprochen. Sarah betreibt den Sport schon seit 16 Jahren und begeistert Tausende von Followern auf Instagram, TikTok und YouTube, wo sie tolle Einblicke in ihre Sportart gibt. Wie sich durch den Sport ihr Leben verändert hat, zu welcher Musik sie am liebsten skippt und was sie macht, wenn sie mal kein Seil in der Hand hält, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Servus Sarah, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo, ich freue mich.
Schön, dass du bei uns im Studio zu Gast bist. Du hast jetzt direkt die Ehre und darfst ins Fragensäckchen reingreifen und eine Frage herausziehen.
Oh, hast du einen guten Sportwitz auf Lager? Keine Ahnung.
Kein guter Einstieg.
Ich glaube, ich kenne keinen. Guter
ich habe aber gerade auch keinen parat irgendwie. Hast du einen?
Nee, ich auch nicht. Ich glaube, letztes Mal hattest du den Witz mit Schalke und Marienkäfer. Marienkäfer hat mehr Punkte. Ja, genau. Ich glaube, arg viel besser kann es eh nicht mehr werden.
Ja. Hast du einen generellen Witz auf Lager?
Bei Punkte fällt mir jetzt nur ein, kommt ein Dalmatiner an die Kasse, wird gefragt, sammeln die Punkte?
Ich liebe so Flachwitze.
Ja, ich bring auch noch einen Flachwitz. Was ist geschützt und schwimmt im Wasser? Die Patente.
Nein.
Okay, ich glaube, jetzt haben die meisten schon ausgeschaltet. Vielen Dank an alle, die jetzt noch dabei sind. Wir wollen heute in die tolle Sportart Rope Skipping mal ein bisschen einen Einblick bekommen. Schon mal vielen Dank, dass du da bist, Sarah. Wir nehmen mal an, die meisten auch von unseren Hörern sind schon mal Seil gesprungen. Das Gute ist, man braucht ja auch nicht viel Equipment dazu. Gibt es einen Tag in deiner Woche, in der du kein Seil in der Hand hältst?
Heute hatte ich noch kein Seil in der Hand. Also aktuell ist es eigentlich recht häufig. Dadurch, dass ich auch jetzt eben in der Schule arbeite, komme ich gerade nicht mehr so viel zum Training. Und ja, das ist nicht mehr, vielleicht nur noch jeden zweiten Tag gerade.
Aber so zwischendurch mal zu Hause, wenn du abends noch daheim bist, nimmst du es nicht oft einfach so kurz in die Hand und machst noch ein paar Übungen?
Doch, es ist schon so, dass ich mal, meine Seile liegen ja überall irgendwo im Zimmer, dass ich dann schon mal irgendwie nochmal 5 Minuten irgendwie in mir einen Trick ausdenke oder ein bisschen ein Seil durch die Gegend werf. Okay. Ja, kommt schon vor.
Ist es dann bei dir so, dass in jedem Raum als Deko irgendwo ein Seil liegt?
Nee, also halt bei mir im Zimmer. Ich wohne okay. In der WG, genau.
Okay. Wir schätzen mal, dass du auch vielen Neugierigen immer erklären musst, was sich genau hinter der Sportart Rope Skipping verbirgt. Und die meisten dann wahrscheinlich auch überrascht sind, dass es Seilspringen ist und man diese Sportart auch professionell ausüben kann. Uns interessiert jetzt natürlich erstmal, wie kommt man dazu?
In meinem Fall war das einfach eine von wenigen Sportarten, die bei mir im Ort angeboten wurde, als ich ein Kind war. Und dann bin ich damals in der 4. Klasse dort hingeschickt worden.
Das heißt, du bist auf dem Land aufgewachsen?
Genau, in einem kleinen Dorf. Und war eben erst im Kinderturnen und habe dann 1. bis 4. Klasse im Kinderturnen geturnt. Bisschen voltigiert noch und dann hieß es von der Kinderturntrainerin, dass es auch diese Rope-Skipping-Gruppe gibt und dass ich da ab der 4. Klasse hinkommen darf. Und dann bin ich da eben auch hingekommen, weil ich zu alt fürs Kinderturnen war.
Wenn du jetzt auch sagst, du hast sehr oft am Tag ein Seil zum Trainieren in der Hand, wie hat Rope-Skipping denn dann dein Leben beeinflusst oder vielleicht auch verändert?
Also beeinflusst... Es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ich mache das einfach, um mich abzureagieren, gute Laune zu bekommen, um meinen Sport zu machen. Klar habe ich da auch meine Freunde oder Freunde gefunden, wie es mein Leben verändert hat. Dadurch, dass ich sehr viel trainiere, ist es natürlich zeitintensiv, mache ich andere Sachen vielleicht nicht so, bin damals jetzt nicht weggegangen oder so während der Schulzeit, bereue ich nicht, also hat mir nie gefehlt. Und jetzt, seitdem ich eben auf Social Media dann auch gepostet habe, hat es in der Hinsicht halt auch mein Leben verändert, dass ich halt Möglichkeiten hatte, die ich sonst niemals gehabt hätte mit dem Sport. Also irgendwie mal zu einem Shooting zu gehen, bei euch beim Podcast zu sein oder so Sachen, genau.
Ja, das ist ja auch das erste Mal bei einem Podcast für dich heute, das ist ja echt schön. Und was ich gern noch sprechen würde, ist ja, dass Seilspringen schon so ein interessantes Image hat. Also entweder bringt man es mit kleinen Mädchen in Verbindung oder dann mit einem Boxer. Warum ist es so?
Ich denke mal, ursprünglich, wenn ich an die kleinen Mädchen denke, denke ich an, weiß ich, 100 Jahre zurück oder so, wie sie da auf ihrem Hof Seil springen. Mhm. Als Hobby oder macht man halt vielleicht auch einfach gerne als Kind. Und an die Boxer liegt wahrscheinlich an Filmen, an deren Workouts, an, ja, einfach an dem, wie sie auch trainieren. Ich habe jetzt selber keinen Bezug zum Boxen, ich kenne mich da auch echt gar nicht aus. Das denke ich.
Wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, weil es halt so diese Bewegung in den Händen fördert, nehme ich mal an.
Ja, ich glaube vor allem die Fußbewegungen auch.
Ja, es ist schon so dieses typische Bild, was man hat. So ein Boxer mit einem Seil in der Hand vor dem Kampf oder im Training. Lass uns mal über die körperlichen und gesundheitlichen Vorteile sprechen. Was bringt Rope Skipping damit?
Also allgemein sagt man ja immer, dass es die Fitness fördert, Ausdauer. Das sind so jetzt die ersten zwei Sachen. Leute bewerben es auch oftmals zum Abnehmen. Für mich persönlich ist jetzt einfach auch ganz viel Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit. Also kommen noch ganz viele andere Komponenten dazu, die man jetzt vielleicht nicht erst auf den ersten Blick sieht. Genau, Kreativität ist auch ein großer Punkt bei mir, bei meinem Style.
Und was würdest du sagen, wie kann man oder wie schnell kann man Seilspringen erlernen und wie viele Monate dauert es, bis man dann wirklich auch so eine wettbewerbsfähige Choreo drauf hat?
Also erlernen kann man es eigentlich recht schnell. Die Sache ist, dass man am Anfang erstmal dieses Koordinative draufkriegen muss. Da muss man ein paar Mal drüber schlafen, dass das Hirn das verarbeitet, dass man einfach mal die Hand-Fuß-Koordination auf die Reihe bekommt. Aber wenn man das mal hat, dann kann man ganz schnell eine Steigerung erfahren, weil man dann die ganzen Fußsprünge einfach machen kann. Man kann die Kreuzen anfangen, die Doubles. Also da kommt man schon echt schnell dann voran. Dass man dann richtig gut auf einem Wettkampf mitspringen kann, kommt auf die Erwartungshaltung vielleicht drauf an. Aber ich denke, auf einen Einsteigerwettkampf kann man schon nach 2 Jahren.
Mhm. Wie war das bei dir?
Ich bin damals, ich weiß nicht, wann ich meinen ersten Wettkampf gesprungen bin, halt so ein Kinderwettkampf, da, wo es noch keine Qualifikation groß gibt. Vielleicht noch auch so nach 3 Jahren oder so mal, dass sie mich da mitgeschickt haben.
Okay, und jetzt so eine Choreo. Also worauf kommt es da genau an, damit eine Choreo auch wirklich perfekt ist? Was spielt da alles eine Rolle?
Also wenn ich ihn hängerfrei springen kann, dann ist er perfekt. Das kommt selten vor bei meinem Freestyle. Da müssen wir 1 Minute 15 springen. Wir haben Pflichtelemente, das sind 4 Multiples, also Mehrfachdurchschläge, 4 Power-Sprünge, also Liegestütz, Handstand, Rad, Salto, 4 Werfer oder Wickler. Ja, ich glaube, das war's. Und die müssen halt eingebaut werden. Und dann, finde ich, muss es einfach zur Musik passen. Es müssen Akzente sein, es muss abwechslungsreich sein und nicht so monoton sein. Und für mich ist es halt auch einfach wichtig, die Kreativität auch so ein bisschen ausleben zu können. Beim Wettkampf Freestyle ist das oft nicht ganz so möglich, weil man auf Level springen muss und Kreativität dann ein bisschen hinten anstehen muss, genau.
Okay, was heißt auf Level springen?
Also die Punkte, die Sprünge geben verschiedene Levels. Also ein Vierfach-Durchschlag ist ein höheres Level als ein Dreifach-Durchschlag bei der gleichen Bewegung. Und dementsprechend versucht man halt möglichst viele Mehrfach-Durchschläge eben zu machen, weil die hohe Level geben im Vergleich zu jetzt einem Wickler, der vielleicht auch cool aussieht, aber nicht so viel im Level ist. Und dann guckt man halt, dass man im Level viele hohe Level hat.
Okay, jetzt hast du noch die Kreativität angesprochen. Warst du vor dem Rope Skipping schon so ein kreativer Mensch oder hat dich dann eher der Sport dazu gebracht, dass du auch so deine kreative Seite entdeckst?
Ich weiß es nicht, dadurch, dass ich schon so lange Seil springe, seit ich 9 bin, Als Kind war ich schon, hab gern gemalt oder gebastelt, aber ja.
Aber es ist ja schon cool, wenn ein Sport auch eine kreative Seite an sich hat.
Ja, ich muss sagen, am Anfang war das noch nicht so. Da hat man halt die Sprünge gelernt, die die Trainer gezeigt haben, die man, ja genau. Und dann erst, wenn man so ein Level erreicht, wo man einfach selber Sprünge ausdenken muss, weil es halt nichts mehr gibt, was man so groß lernen kann oder ein bisschen seinen eigenen Stil findet, dann wird man kreativ. Also mir macht das auch Spaß. Es gibt Springer, die haben da keinen Bock drauf, die lernen halt von anderen. Ja.
Cool. Als wir uns Videos auch von dir angesehen haben, da waren wir schon auch überrascht, weil wir uns nicht vorgestellt haben, dass es beim Rope Skipping auch um eine ganze Choreo geht. Ähnlich wie ja das beim Bodenturnen oder auch bei der rhythmischen Sportgymnastik der Fall ist. Kann man das so in etwa miteinander vergleichen?
Also die rhythmische Sportgymnastik hat ja dieses eine Element Seil. Ich habe mir erst neulich ein YouTube-Video von einer angeschaut, die das mit Seil gemacht hat. Und es ist natürlich sehr, sehr anders, es ist viel tänzerischer. Die sind sehr beweglich, das bin ich jetzt nicht so weit. Aber ich kann mir davon, was Würfe angeht, schon noch ein bisschen was abgucken. Die sich auch bei uns. Aber an sich sind es zwei verschiedene Sportarten. Also die haben die ganzen Sprünge in dem Sinn nicht, die wir haben. Genau. Und beim Turnen mit der Bodenkür gibt es auch Elemente, die wir beim Rope Skipping finden können. Also es gibt Springer, die machen Saltos mit Tricks oder ja, richtig verrückte Sachen. Klar machen wir auch mal einen Handstand oder mal eine Liegestütze, einen Überschlag, Flickflack. Aber das auf dem Niveau niemals so wie ein Turner. Also da fehlt uns ganz viel.
Okay, aber was gibt es denn bei euch denn alles für verschiedene Elemente? Weil viele stellen sich jetzt wahrscheinlich vor, ja, ihr springt einfach ganz normal halt irgendwie einfach nur die ganze Zeit mit dem Seil rum, aber das ist ja nicht so.
Genau, also es gibt einmal die Multiples, das sind die Mehrfachdurchschläge, zweimal, dreimal, viermal, manche schaffen es fünfmal durch, mit verschiedenen Kreuzern, Kreuzen unterm Bein, Kreuzen unter beiden Beinen, Kreuzen hinterm Rücken, so Sachen. Dann gibt es Power und Gymnastics, da springt man auf die Hände, auf eine Hand, in Push-Up, also in die Liegestütze, macht ein Salto oder ein Rad. Das sind so die turnerischen Elemente. Dann haben wir Wickler, Wraps auch genannt. Da wickelt man um seinen Arm oder ums Bein oder streckt den Arm und das Bein. Oder die Würfel, Releases auch genannt. Da wirft man dann meistens einen Griff weg. Ganz bekannt ist der Mick, den es in allen verschiedenen Variationen gibt, wo der eben kurz so in der Luft rotiert. Und den kann man dann auch einfach werfen, den Arm noch unter das Bein strecken, von dort werfen, hinterm Rücken werfen. Hinterm Rücken werfen und hinterm Rücken fangen, hinterm Rücken werfen und die Hand wechseln noch am Griff und dann mit der anderen Hand fangen. Also das sind so die Würfe. Man kann auch beide Griffe in die Luft werfen und wieder fangen. Und also dann gibt es noch Fußsprünge. Das ist so, was man als Anfänger oftmals lernt oder jetzt auch öfters mal in den sozialen Medien sieht, dass die so ein bisschen schaffeln. Genau, das haben wir aber meistens bei den Anfängern schon gelernt.
Okay, das war jetzt echt einiges.
Ja, also so Wraps, Releases, Multiples und Power. Das sind so die vier Kategorien, in die wir unterscheiden. Okay. Fußsprünge ist meistens ein bisschen ausgeklammert, weil beim Wettkampf gibt ein Fußsprung keinen Punkt.
Okay, und wie schaffst du es dann aber jetzt quasi aus der Fülle an Möglichkeiten so deine persönliche Choreografie zusammenzustellen? Da musst du ja erstmal eigentlich wissen, was für Elemente mag ich, was für Elemente kann ich gut und wo macht es Sinn, die zu kombinieren, oder?
Genau. Also es gibt, wie gesagt, aus diesen drei, vier Bereichen gibt es diese jeweils vier Pflichtelemente. Das heißt, die müssen abgedeckt werden. Es gibt Elemente, wo ich sage, da mache ich die vier und nicht mehr, was mir zu viel Kraft kostet. Also so ein Power-Element kostet sehr viel Kraft, da mache ich vielleicht lieber noch ein Multiple mehr. Und dann habe ich natürlich meine Lieblingssprünge, wo ich mich wohlfühle. Und dann gibt es natürlich auch einfach Punkte. Dann guckt man, welchen Sprung kann ich, der viele Punkte gibt. Und es gibt eben Sprungkombinationen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel aus dem Handstand in den Kreuzen direkt springe und das Kreuzen vor dem Körper mache, gibt es weniger Punkte, als wenn ich von dem Handstand, andersrum, genau, früher war es so, dass ein Kreuzen hinter dem Rücken mehr Punkte gibt, aber heutzutage ist es so, dass das Kreuzen vor dem Körper dann mehr Punkte gibt. Und so rechnet man sich dann ein bisschen das aus bei einem Freestyle. Also es macht ganz viel auch einfach das Wertungssystem aus. Das wird auch öfters mal geändert und dementsprechend verändern sich dann auch die Freestyles. Und ja, zum Positiven oder zum Negativen, je nachdem, wie es verändert wird.
Ja. Das ist echt spannend. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen über die Musik sprechen, also hast du auch eine Lieblingsmusik oder hast du bestimmte Rhythmen, zu denen du gerne skippst?
Ich springe sehr selten auf Musik, was jetzt vielleicht überraschend sein mag, weil in meinen Videos ja immer Musik drin ist. Aber ich mag das einfach so, das Feedback vom Seil zu hören. Wenn ich mal Musik höre, jetzt beim Training war es dann mal der Freestyle. Da hatte ich so ein Techno-Lied. Das ist meistens recht durchgängig vom Beat. Das eignet sich schon. Es gibt manche, die springen auf Pop. Aber ja, bei mir ist meistens schon eher, dass ich irgendwelche Techno-Remixes höre, weil sie einfach einen durchgehenden Beat haben.
Okay, aber du musst jetzt quasi für einen Wettbewerbsauftritt nicht eine Musik aussuchen, zu der du dann deine Choreo durchführst, wie jetzt beim Turnen oder bei der Sportgymnastik es ist?
Doch, also sowohl die Sprünge stehen schon alle fest, das weiß das Kampfgericht nicht, was ich mache, aber für mich steht es fest, was ich mache und auch die Musik wird davor abgegeben und geschnitten und genau.
Okay, und da nutzt du dann auch so Uts, Techno-Beats?
Naja, also so schlimm ist es nicht, aber ja, genau, also je nachdem, also es gibt Lieder, die hört man auf jedem Wettkampf, weil die in irgendeinem Pool von irgendeiner Playlist sind bei den Vereinen. Und dann, ich gucke halt, dass ich irgendwas nehme, was einigermaßen neu rauskam, was ich dann auch die ganze Saison anhören kann. Da bevorzuge ich dann Lieder ohne Text, weil wenn ich die ganze Zeit die Lyrics höre, ich kann sie nicht mehr hören.
Verrückt,
ja, nach einem Dreivierteljahr will ich es nicht mehr hören.
Ja.
Lass uns mal noch ein bisschen über die Disziplinen sprechen. Du hast es jetzt schon angerissen, Single Rope, Double Dutch, Wheel und Speed. Jetzt haben wir mit dir jemanden im Podcast, der uns sicherlich auch nochmal ein bisschen genauer erklären kann, was sich dahinter verbirgt.
Genau, also ich bin hauptsächlich im Single Rope unterwegs. Das heißt, ich habe ein Seil in der Hand und springe damit. Dann gibt es den Wheel. Das ist eine Partner- oder eine Gruppendisziplin. Da hat auch jede Person zwei Griffe in der Hand. Allerdings stehen sie in einer Reihe oder nebeneinander bei zwei Personen. Und man hat jeweils ein Seil von der anderen Person in der Hand und springt dann so ein bisschen gegengleich. Das ist auch eine Disziplin, eine Teamdisziplin. Kann man auch Tricks machen oder eignet sich auch für Shows. Dann gibt es noch ein Double Dutch. Da werden zwei lange Seile geschwungen von zwei Personen. Und in der Mitte können dann ein bis mehrere Personen springen und die zeigen dann eben turnerische Elemente, also Handstände, die gestützen und so Zeug, genau. Das ist auch eine Teamdisziplin, gibt es als Double Dutch Single, also eine Person in der Mitte und Double Dutch Pair mit zwei Personen in der Mitte, die dann auch interagieren, also dann springt der eine auf den anderen oder stützt sich auf dem anderen ab. Genau, und Speed selber so kann man einzeln, also als Einzelperson machen, also auch wieder eine Person, rennt auf der Stelle und es zählen halt so viele Durchschläge, wie es geht. Da wird dann immer nur jeder zweite Sprung gezählt, also der rechte. Und das gibt es als Disziplin in 30 Sekunden, also Speed 30 Sekunden und Speed 3 Minuten. Das sind dann eher so die Ausdauerdisziplinen, wobei die auch ein wirklich schnelles Tempo hat. Also es ist nicht so wie eine halbe Stunde am Stück springen, sondern man muss auch wirklich, wirklich schnell sein. Genau. Ja, so als Orientierung bei Speed 30 Sekunden gibt es Leute, die springen 100 Zähler oder noch mehr. Das sind 200 Sprünge. Und bei 3 Minuten können Männer über 500 springen, also 1000 Sprünge. Genau, und das kann man dann eben auch im Double Dutch machen. Double Dutch Speed, da schwingen dann zwei und einer springt in der Mitte. Speed sieht sehr beeindruckend aus. Bin ich jetzt nicht so gut drin. Ne, mache ich halt, wenn ich es machen muss, aber ja.
Aber gibt es auch irgendwas, wo du sagst, feiere ich gar nicht?
Double Dutch Speed.
Okay.
Ja, ich habe nicht so den Fokus auf dem Team, weil ich auch lange jetzt kein Team hatte und nie so groß in Teamwettkämpfen gesprungen bin. Und ja, ich mache es im Training, aber ich bleibe da hängen und ich bin nicht schnell. Es fühlt sich einfach nicht flüssig an.
Mhm.
Ja, ansonsten, ich habe noch eine Disziplin vergessen. Es gibt noch Triple Under, Dreifachdurchschläge.
Mhm.
Genau, macht man aber alleine. Ist ein Einzelwettkampf.
Gibt es auch Wettkämpfe, wo du alle 4 Disziplinen machen musst?
Also man unterscheidet zwischen Einzelwettkämpfen, da springen dann alle einzeln. Oder es gibt Teamwettkämpfe, die sind an einem anderen Tag, da springt man dann in die ganzen Teamdisziplinen. Und beim Einzelwettkampf ist es mittlerweile so, dass man an Einzeldisziplinen starten darf. Also man darf sich eine rauspicken und nur die antreten. Oder man startet halt overall, das heißt 30 Sekunden Speed, 3 Minuten Speed und den Freestyle. Und dann gibt es jetzt noch den extra Triple Under Wettkampf. Der war früher auch noch dabei und jetzt haben sie ihn extra.
Okay. Also was mir jetzt auf jeden Fall schon mal auffällt, sehr, sehr englisch geprägt alles bei euch, ne? Also ihr sagt ja nicht nur nicht mal Seilspringen, sondern Rope Skipping. Mhm. Und dann sind die ganzen Disziplinen ja auch komplett auf Englisch. Ist es auch dann der Ursprung? Also kommt es dann irgendwie aus den USA oder warum werden jetzt nur die englischen Begriffe hier genutzt?
Also wenn ich es richtig weiß, ist der Sport aus den USA und kam in den 80ern nach Deutschland.
Okay.
Genau, deshalb haben wir diese Begriffe. Wir können auch sagen Kreuzen. Es ist auch je nach Verein, die einen haben die Begriffe, die anderen haben die Begriffe. Die einen sagen Crossover, die anderen sagen Crisscross, die anderen sagen Kreuzen. Man weiß, was gemeint ist, mhm. aber mhm. ja.
Dann ist es ja so, dass es zu den Disziplinen auch 4 unterschiedliche Seiltypen gibt. Heißt das dann, es wird für jede Disziplin auch ein anderes Seil verwendet?
Ja, also wir haben die Speedseile, die sind aus Draht. Wir haben die für Speed-Disziplinen, Doubles, Triples, Speed. Wir haben Beaded Ropes, die kann man nehmen für einen Freestyle. Machen die Amerikaner gerne. In Deutschland bin ich meistens die Einzige, die damit springt.
Die Einzige?
Ja, die letzte Saison bin ich auch wieder mit dem Plastikseil gesprungen. Ja. Es ist ein bisschen schwerer und dadurch sind die Multiples schwerer zu springen. Es schwingt dafür schöner. Und deshalb sehen die Wickler und anderen Sprünge schöner aus. Es ist auch alles ein bisschen kontrollierter. Ja, aber dadurch, dass das Wettkampfsystem darauf ist, dass man schwere Multiples macht, eignet sich eben dieses PVC-Seil, das Gummiseil mit den Plastikgriffen am besten ja. für den Freestyle.
Jetzt natürlich was uns brennend interessiert. Wie viele Sprünge schaffst du denn in einer Minute?
In einer Minute weiß ich nicht, weil ich springe ja entweder die 30 Sekunden oder die 3 Minuten.
Aber wie sieht es bei 30 Sekunden aus?
Wenn ich gut bin, 85. Also es ist keine Glanzleistung, so im nationalen Vergleich, weil ich es einfach nicht mehr viel übe.
Genau. Ja, aber trotzdem sind es ja dann fast 3 Sprünge pro Sekunde. Das ist ja schon nicht schlecht.
Genau, 6 dann, weil man ja jeden zweiten zählt.
Stimmt, ja. 6 sogar. Wow. Und auf 3 Minuten?
Auf 3 Minuten aktuell nicht mehr so viel wie früher. Also schon immer so über 400.
Ja.
Genau, ist immer so mein Ziel.
Und was ist da der Weltrekord, weißt du das? Da gibt es doch sicher so einen Guinness-Weltrekord.
Ja, es gibt Listen. Bei den Frauen 3 Minuten, ich glaube schon über 500 mittlerweile.
Wow.
Ja.
Stark.
Ja.
Wie ist es dann mit den Sprüngen? Wie werden die dann bei dem Wettbewerb gezählt? Also ist dann da eine Jury daneben, die sich die Choreografie anguckt und vielleicht sogar dann so mit verlangsamter Geschwindigkeit alles nochmal überprüft? Wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt ein Kampfgericht beim Freestyle, das sitzt an einer langen Tafel und schaut sich den Freestyle an. Videoaufzeichnung gibt es nicht, also das, was in dem Moment gesehen wird, wird gewertet. Kann zum Nachteil des Springers sein, aber auch zu dessen Vorteil. Genau, dann gibt es halt einer, der nimmt die Zeit, der guckt dafür, dass die Zeit eingehalten wird und dann wird unterschieden in Kreativität und Level. Und die vom Level sind dann auch noch mal ein bisschen unterteilt, werden halt das Level von den Sprüngen. Und die bei Kreativität haben auch ihre Schwerpunkte mit Musikumsetzung, wie man den Platz nutzt, ob die Pflichtelemente eingehalten wurden.
Und findest du deinen Sport zuschauerfreundlich?
Es kommt drauf an, Speed-Disziplin nicht. Also es ist sehr monoton und langweilig. Den Freestyle schon. Kommt halt drauf an, wenn man sich den ganzen Tag in so eine Halle sitzt und Freestyles anschaut, ist es auch irgendwann langweilig, weil es sich dann auch ähnelt und wenn man jetzt nicht so vom Sport kommt, sieht man auch einfach nicht die bestimmten Sprünge, wenn ein Springer mal einen bestimmten neuen Sprung macht oder irgendwas, was nicht jeder in seinem Freestyle hat.
Mhm.
Ja.
Aber wenn du von Freestyle redest, dann redest du von Single Rope, oder?
Ich rede immer, ja, meistens beim Freestyle von meiner Einzeldisziplin, genau. Ja, es gibt da natürlich die Teamwettkämpfe, die sind schon auch beeindruckend, so ein Double Dutch oder eine Teamkür, also wenn alle 4 oder 2 zusammen eine Choreografie springen. Und es gibt auch Showwettkämpfe, bin ich nie gesprungen, und die sind mega cool. Also wenn da geht es dann ja nicht mehr so um Level, sondern auch um eine Show und dann tanzen die auch ein bisschen und haben coole Outfits an und das ist natürlich sehr unterhaltsam. Ja, kennt man vielleicht auch aus manchen Fernsehshows, wo so Talentshows, wo welche waren, ja.
Okay, das heißt aber auch, dass halt die Elemente, die man machen kann, ja auch eigentlich es ist zwar vielfältig, aber es ist auch begrenzt, oder? Oder hast du schon mal irgendwie selber einen Sprung erfunden? Oder wie oft kommt es vor, dass du dann auf einen Wettbewerb gehst und dann so siehst, oh, der hat was ganz Neues erfunden?
Also wer den Sprung erfindet, ist manchmal so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde schon sagen, es gibt Wickelkombinationen, die ich mir selber ausgedacht habe, die von mir sind. Ich übernehme aber auch viel, oder ich übernehme auch ganz viel von anderen und ändere es dann ab. Dann ist es ja auch nicht mehr wirklich meins, sondern immer noch eine Variation von deren. Und ich habe schon das Gefühl, dass es dadurch, dass der Sport noch recht jung ist, wirklich noch Luft nach oben ist, im Sinne von, wir können immer noch einmal unten durchspringen, wir können uns immer noch einmal mehr drehen, wir können noch mal mehr einen Handstand reinbauen, wir können noch gerade die turnerischen Elemente noch ausbauen. Da gibt es schon auch Vereine, die jetzt wirklich mehr Wert auf Turntraining auch legen, und dann sieht es halt super cool aus, wenn man Salto macht und dabei den Trick. Ja, also ich muss sagen, ich mache den Sport jetzt seit 17 Jahren und ich lerne immer noch fast jedes Training irgendeinen neuen Trick oder eine abgeänderte Variation. Also mir gehen die Tricks nicht aus. Mhm. Und das dann in anderen Disziplinen ja auch noch so. Das
klingt auf jeden Fall sehr vielfältig, deine Sportart.
Ist es, ja. Also das finde ich auch echt cool daran, weil ich kann mein Speed-Training machen, ich kann mein Freestyle-Training machen, ich kann in den Verein gehen und dort in der Gruppe springen. Da habe ich auch eine Bandbreite an Disziplinen, die ich machen kann. Also zu sagen, ich mag nicht Seilspringen, es macht mir keinen Spaß, ist für mich schwer verständlich, weil du kannst so oder so Seilspringen. Also klar, es ist anstrengend, man muss mal reinkommen, aber dann hat man wirklich viele Möglichkeiten.
Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Also dass man, also viele stellen sich wahrscheinlich unter Seilspringen einfach nur vor, okay, man macht halt irgendwie ein bisschen normal, dann einmal quer und fertig aus. Aber dass es da so, dass es da verschiedene Seile gibt, verschiedene Disziplinen, dann da noch so viel verschiedene Möglichkeiten, was man da alles machen kann, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Mhm. Und genau deswegen auf jeden Fall auch die Videos von dir auschecken, weil das ist echt ein cooler Insta-Kanal, den du hast. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber du hast ja schon eigentlich ein gutes Wort gesagt, also die Bandbreite macht es aus. Ne? Also es ist schon echt ziemlich cool.
Und allein schon in den Einzeldisziplinen gibt es ja Leute, die springen am liebsten die Fußsprünge, Leute, die neu springen, da kann man ja auch ganz viel machen. Oder ich lege meinen Fokus halt mehr auf die Wickler oder irgendwelche anderen Sachen.
Was sind Wickler genau?
Also wenn ich das Seil um meinen Körper wickel, um Arm und Bein, und das kann man halt mit jedem x-beliebigen Sprung noch kombinieren. Von dem her ist es nicht nur einmal ums Arm gewickelt, einmal ums Bein, sondern dann hat man die Arme noch gekreuzt unterm Bein und wickelt dabei ums Bein oder um Fuß. Und lässt einen Griff los und dann kommt der Griff plötzlich hinterm Körper raus, dann muss man hinterm Kopf fangen. Also ja, es ist technisch auf jeden Fall.
Aber machst du zum Beispiel auch so Elemente, wo du das Seil hochwirfst, dann irgendwie einen Rad drehst und dann wieder die Seile fängst?
Ja, das habe ich mal gemacht. Also nicht mit beiden Griffen, aber mit einem Griff. Sehr, sehr fehleranfällig, aber habe ich mal so zum Spaß gemacht.
Das probieren wir zwei nachher mal da aus.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade gelacht, weil ich mir vorgestellt habe, wie das bei dir aussehen
wird. Ich kann kein Rad und ich weiß, du kannst genau. Auch keins.
Aber so Fails sind schon normal bei dir in der Sportart, ne? Kommt immer wieder vor, dass man Fehler macht.
Die ganze Zeit, also dadurch, dass ich halt Sprünge springe, die ich gerade erst gelernt habe und noch am Üben bin, und ich bin ja nicht so, also ich mag das einfach immer wieder neue Sachen zu lernen, und dann lege ich auch Sachen schnell wieder zur Seite und dann den nächsten Sprung, und dann kann ich den anderen aber nicht mehr so gut, und es ist wirklich ganz, also ich würde sagen, in meinem Training bleiben mehr Sprünge hängen, als dass ich sie springe.
Ah, okay.
Wie lang geht eine Kür von dir?
1:15.
1:15. Okay. Was würdest du sagen, wie viel Prozent deiner Küren sind fehlerfrei?
Ich bin meine Kür fehlerfrei gesprungen. Meistens habe ich 2 Fehler. Ja, manchmal auch mehr, dann läuft es aber auch nicht gut.
Okay.
Es gibt auch Abzüge-Fehler, deshalb sollte man sie nicht machen. Abzüge generell und Abzüge in der Kreativität, weil es einfach den Flow in dem Sinne unterbricht.
Jetzt haben wir ja gerade schon angefangen, über die Wettbewerbe zu sprechen. Was gibt es denn bei Rope Skipping für Wettbewerbe oder Turniere, wo du dich mit anderen messen kannst?
Es gibt, wenn man auch von den Organisationen her schaut, ist Rope Skipping im Deutschen Turnerbund drin. Das heißt, wir haben eine Gaumeisterschaft, eine Landesmeisterschaft, eine deutsche Meisterschaft, ein Bundesfinale dann eben auch. Bei der deutschen Meisterschaft kann man sich weiter qualifizieren zu, je nachdem, was in dem Jahr ist, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaften. Da da ist dann auch immer noch diese International Open Tournaments angegliedert, wo man sich eben auch für qualifizieren muss. Und dann gab es, oder gibt es auch die Showwettkämpfe. Das sind, glaube ich, weiß es nicht ganz genau, weil ich nicht drin bin, da kann man sich, glaube ich, einfach anmelden und es gibt dann Qualifizierungsrunden oder generell einfach ein offener Wettkampf. Ja, so, das ist so das. Früher gab es noch Weltmeisterschaften, wo man auch einfach hingeht und dann durch so eine Qualifikation innerhalb des Wettkampfes ins Finale kam. Aber dadurch, dass jetzt zwei Verbände zusammengelegt wurden, gibt es nur noch diese Qualifikation über deutsche oder nationale Meisterschaften.
Und was war dein bisher größter Erfolg?
Mein größter Erfolg beim Wettkampf war der erste Platz bei Triple Under im International Open Tournament, also bei der Welt, also das an die Weltmeisterschaft angegliedert ist.
Sehr cool. War das jetzt erst vor kurzem?
Nee, oder? Das war 2016.
Oh, okay.
Genau.
Es hast du ja vorhin schon erzählt, dass du noch keinen Showauftritt hattest, aber wäre ein Showauftritt die einzige Möglichkeit, in deiner Sportart Geld zu verdienen?
Also Showauftritte hatte ich schon ganz viele mit meiner alten Showgruppe, aber kein Showwettkampf.
Ah, okay, das ist ein Unterschied, okay.
Genau, also bei den Wettkämpfen generell gibt es nirgendwo eigentlich Geld. Es gibt mal irgendwie einen Anbieter von irgendeiner Marke, die hatten jetzt mein Preisgeld ausgeschrieben, aber es ist nicht viel davon. Also von einem Wettkampfsport kann niemand leben. Und Shows an sich, wie wir sie früher gemacht haben, wir waren mal im Europapark oder beim Volleyball- und Basketball-Bundesliga dabei. Da ist halt ein Verein, der darf dann ja keinen Profit machen. Also in dem Sinne nicht. Wenn ich jetzt privat mir eine Gruppe mache, gäbe es eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Gibt es auch manche, die das so als Nebenjob machen, aber.
Ich kann nur sagen, ich sag's dir ehrlich, geh einfach in die USA. Ich sehe dich da bei NBA, beim Baseball, beim Football. Das als Halbzeitshow. Mega geil.
Ja,
oder es gibt safe schon,
es
oder?
Es gibt ein paar Teams dort, ja, die kenne ich, ja. Die bei der NBA eben in der Halbzeitshow springen. Ich weiß von einer, das war in Brasilien bei der Eröffnung von Olympischen Spielen, die hatte da dann ihren Auftritt. Oder, also da gibt es immer mal wieder halt die Show, woher die Leute wahrscheinlich auch den Sport am ehesten mal kennen. Ich war auch jetzt im Fernsehen bei einer Show dabei, so in der Quiz-Sendung mal eine Minute. Aber das ist auch nicht so, man Geld verdient dann in dem Sinne.
Okay, aber war das alleine oder mit dem Team?
Das war alleine.
Okay, das heißt, du hattest ja dann schon auch ein paar Auftritte alleine als Show quasi, kann
genau,
man sagen.
Genau, jetzt dort,
okay.
Ja.
Okay. Wäre das ein Ziel von dir oder auch ein Traum, irgendwann mit deiner Sportart auch Geld zu verdienen?
Auf jeden Fall. Also ab und an verdiene ich ja ein bisschen Geld damit, aber es reicht mir nicht zum Leben so. Und es wäre natürlich, oder ist ein Ziel oder ein Traum, dass man von seiner Sportart, die man einfach mit viel Leidenschaft macht, leben zu können. Um vielleicht auch einfach mal den Fokus richtig darauf zu setzen, weil ich habe immer noch andere Sachen im Kopf und kann nie wirklich so viel Seilspringen, wie ich eigentlich möchte.
Wie verbreitet ist denn der Sport in Deutschland und wie gibt es da auch irgendwie noch die Unterstützung vom Turnerbund, auch da ein bisschen finanziell? Oder wie läuft das so ab und wie stehen wir vor allem im internationalen Vergleich da?
Also wir sind durch den Deutschen Turnerbund bekommen jetzt die Teams oder die Springerinnen und Springer, die sich für internationale Wettkämpfe qualifizieren. Ich glaube, die kriegen so gut wie keine Unterstützung finanziell. Die machen immer irgendwelche Spendenaufrufe, suchen sich Sponsoren, irgendwie regionale Firmen, die sie halt ein bisschen sponsoren. Bei mir war das auch so, also mein Verein hatte damals meinen Flug gezahlt, ist auch nicht selbstverständlich, und dann ein Hotel und so, das muss man alles dann eigentlich selber zahlen. Wie wir dastehen im Vergleich zu anderen Ländern, unterschiedlich. Also es gibt Springerinnen, die sind auf der Weltmeisterschaft letztes Jahr, haben sie richtig gut abgeschnitten, gerade in Teamdisziplinen. Beim Einzel sind einfach andere, die sehr, sehr stark sind. Ich hoffe, ich habe da jetzt niemanden vergessen, aber ja, bei den Frauen, bei den Männern haben wir auch ein paar wenige Männer, die springen und die sind sehr stark, also schon beeindruckend, was die können, ja.
Aber ist es eher ein Frauen- oder ein Männersport? Schon ein Frauensport,
ja,
oder?
Ja. Es gibt, klar, die Männer sind um Welten besser, können richtig hoch springen und dementsprechend schon ein, zwei mehr Rotationen einfach, die schaffen. Aber in den Vereinen, da sind wir froh, wenn wir mal einen Junge haben oder einen Mann.
Mhm.
Oder einen Junge, der bleibt und nicht zum Fußball geht. Oder also.
Ja. Erzähl uns mal ein bisschen was über den Verein.
Meinen jetzigen? Also ich bin ganz lange in einem Dorfverein gesprungen, eben wo ich war, bis ich mit der Schule fertig war. Und habe jetzt Letztes Jahr im Herbst bin ich wieder in den Verein eingetreten, nach 6 Jahren Pause, weil ich wieder Wettkämpfe springen wollte. Und ich bin gesprungen für Blaustein, das ist bei Ulm. Genau, bin für die gestartet. Man braucht halt Kampfrichter, deshalb startet man für sie. Und das Training ist einfach so organisiert, dass wir zweimal die Woche Training haben. A2 Stunden, man macht sich warm, man dehnt sich, man springt seine Speed-Disziplin durch, übt seine Sprünge und den Freestyle. Also die dort trainieren sehr strikt nach einem Plan. Man trainiert doch die 2 Stunden durch. Das war in meinem alten Verein, hat man so ein bisschen Larifari. Jeder macht das, worauf er Lust hat, ein bisschen. Man braucht 20 Minuten, bis man erstmal aufsteht, nachdem man sich umgezogen hat. Also das jetzt in dem Verein, wo ich hingehe oder hingehen kann, schon ein bisschen strukturierter. Ich bin jetzt selber nicht so oft da, einfach weil ich es gerade mit der Schule nicht mehr schaffe, dann nach Ulm zu fahren.
Jetzt hast du schon gesagt, wo ich hingehen kann.
Genau.
Gibt's einfach nicht so viele Vereine in Deutschland? Oder?
Kaum. Also es ist wirklich, man muss schon weit fahren. Deshalb bin ich auch während dem Studium nicht gesprungen, weil es im Umkreis einfach keinen Verein gab, wo es sich gelohnt hätte, hinzukommen. Und
aber in Stuttgart gibt es keinen Rope-Skipping-Verein.
Doch, da gibt es einen, aber ich habe in Ravensburg studiert.
Ah, okay, dann macht das natürlich Sinn, okay.
Ja, und das war dann eben am Ende meines Studiums, konnte ich eben gut auch nach Ulm fahren, weil ich dann noch viel Zeit hatte und dann kann man auch mal eineinhalb Stunden zum Training fahren und wieder zurück. Mhm.
Dann sprechen wir mal noch über ein anderes Thema, was ja bei dir auch sehr, sehr viel Zeit einnimmt und zum Teil für coole Momente sorgt, und zwar ist es deine Aktivität in den sozialen Medien. Du hast ja tausende von Followern auf Insta und TikTok und dazu noch einen eigenen YouTube-Kanal. Machst du das dann hauptsächlich, um deinen Sport auch so ein bisschen bekannter zu machen, oder was ist da so der Hauptgrund dahinter?
Also der Hauptgrund ist auf jeden Fall, wie du sagst, den Sport bekannt zu machen, aber auch Sprünge zu teilen, weil als ich Jugendliche war, gab es halt paar YouTube-Videos von welchen, die ihren Freestyle von der Weltmeisterschaft geteilt haben, und daraus hat man sich dann halt ein paar coole Sprünge rausgezogen und die hat man geübt, und jetzt hat man halt durch die sozialen Medien die Möglichkeit, dass jeder, der mag, die Sprünge, die er cool findet, einfach hochladen kann und so einen Austausch gibt und der Sport auch wachsen kann. Genau, also mein Ziel damit oder Motivation ist da schon auch einfach, andere mit zu motivieren. Das heißt jetzt Leute, die einfach nur damit anfangen wollen, oder irgendwelche 14-Jährigen, die richtig Bock haben und Inspiration brauchen für einen neuen Trick. Genau.
Und wie war das Gefühl dann für dich zu sehen, so, hey, ich bekomme immer mehr Follower dazu, die Leute mögen meinen Content?
Ja, also das ist oftmals sehr in Phasen, dass das passiert. Dann geht halt mal wieder ein Video viral und dann kommen ein paar tausend Abonnenten dazu und dann mal wieder ein bisschen Flaute und die Videos laufen nicht und dann kommt wieder irgendwas. Klar freut es einen, wenn der Zuwachs kommt, ist dann aber auch immer ein bisschen so die Frage, wer ist die Zielgruppe, warum gucken sie sich jetzt die Videos an? Klar freue ich mich sehr, wenn das Leute angucken, die Seilspringen lernen möchten, aber oftmals sind diese Sachen zu schwer und die Zielgruppe ist dann eher jemand, der den Sprung üben möchte, und davon gibt es ja kaum. Das ist ja ein Bruchteil von den Menschen, die mir folgen, und viele folgen mir halt, weil sie es beeindruckend finden. Aber die sehen nicht den Sprung, die wissen nicht, wie schwer der Sprung ist, und die sehen auch nicht die Unterschiede zwischen den, wenn ich da 3 verschiedene Variationen von einem Triple Under mache, ich glaube, da sehen die wenigsten leider den Unterschied.
Ja, und was war so dein most viral Video? Weißt du das noch?
Ich glaube, es war irgendein Video mit Fußsprüngen. Also nichts Schweres, einfach was, wo die Leute abholt, wo die Leute denken, das kann ich vielleicht auch machen. Und ja, es ist oft so, oder darüber habe ich, in letzter Zeit ist es auch wieder sehr häufig aufgefallen, dass die ganzen Videos mit den Fußsprüngen, die gehen viral, kriegen mehrere Millionen Aufrufe. Und wenn ich da eine Kombi raushau, die kompliziert ist, die kriegt dann, weiß ich, schon auch verhältnismäßig viele Aufrufe. Wenn ich da jetzt sage, die kriegt nur 80.000 Aufrufe, es sind immer noch 80.000 Aufrufe. Aber wenn man es halt dann vergleicht mit 10 Millionen Views von dem Video von dem Tag davor, warum habe ich mir die Mühe gemacht, mir so einen komplizierten Trick auszudenken, in 2 Stunden probiert und dann hochgeladen, wenn das Video, was ich während dem Aufwärmen nebenher gefilmt habe, ja, wie gesagt, Millionen von Views.
Manchmal ist es so simpel.
Gell? Ja, genau, es ist so simpel. Und ja, ich vergesse natürlich nicht, warum ich eigentlich Seil springe. Mhm. Sonst würde ich nicht die Scherensprünge üben. Das macht mir ja Spaß. Mhm.
Und jetzt gerade bei dem Content, hast du da dann ein richtiges Team dahinter oder machst du das komplett alleine?
Ich mache alles alleine. Also okay. Ich denke mal alles selber aus, ich filme alles selber, ich schneide alles selber, ich lade alles selber hoch. Ich beantworte gerade jetzt so E-Mails selber. Also ich bin wirklich eine One-Man-Show in dem Sinne.
Okay, und kannst du unseren Zuhörern mal so ein bisschen so ein Profil von dir auf Social Media geben? Also was teilst du da besonders? Gibt es da auch von dir Dinge in der Story zu sehen? Und vor allem, wo legst du da den Fokus auf den verschiedenen Plattformen?
Ich bin hauptsächlich auf Instagram aktiv. Mhm. Dort kommt auch eigentlich jeden oder manchmal schaffe ich es nicht jeden Tag ein Reel, manchmal jeden zweiten. Genau, und ich teile meistens abwechselnd ein beginnerfreundliches Video, also Fußsprünge, ein kleines Tutorial und dann wieder nochmal was Schwereres oder eine Slow-Mo, dass ich einfach so beide Partien abhole. Und in meinen Stories teile ich dann eher mal so behind the scenes, irgendwelche Fails vom Training, vom Wettkampf. Jetzt war ich am Sonntag mal beim Kadertraining vom Landeskader mit als Trainerin. Da habe ich dann halt mal so kurz irgendwie eine Info rein, dass ich da so war oder dass sie vielleicht einfach ein bisschen mitbekommen. Ich springe nicht nur im Gym oder auf dem Sportplatz oder im Verein, sondern da steckt noch so viel mehr dahinter, einfach auch, wo man aktiv ist, wo man sich mit einbringt. Jetzt, heute bin ich hier und bin mal auf Camps oder genau.
Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du dich jetzt als Influencerin betitelst, oder?
Ich glaube, die wenigsten Influencer betiteln sich als Influencer. Nicht so, also nein, ich sehe mich als vielleicht mal als Content Creator in dem Sinne, ja, aber hauptsächlich einfach als Sportlerin, die ihren Sport teilt. Ja. Ja, und auf anderen Plattformen, so TikTok, ist bei mir jetzt gerade ein bisschen so am Ruhen, weil ich habe das Gefühl, mein Account wird gebannt, also meine Videos kriegen zum Teil null Aufrufe. Und YouTube lade ich schon auch die gleichen oder meistens die gleichen Reels nochmal als Shorts hoch, aber da gibt es auch ein paar Workouts. Mhm.
Auf jeden Fall hier nochmal Werbung, Sarah Jumprope auf Instagram, sehr, sehr cooler Account.
Danke, genau.
Du sagst, du verbringst viel Zeit mit Social Media, du verbringst viel Zeit mit deinem Sport. Ist es da schwierig für dich, das Ganze mit deinem privaten Leben zu koordinieren?
Momentan schon. Also wenn ich jetzt sage, bis Februar war es total entspannt, weil während im Studium hat man einfach auch sehr viel Zeit zum Sport machen, ist flexibel mit seinen Vorlesungszeiten. Aber jetzt, wie ich angefangen habe mit meinem Referendariat, ist einfach so, dass leider das Referendariat vorgehen muss, weil es ist unser Job, wir sind da verpflichtet und das ist schwierig. Also ich komme lang nicht mehr so viel zum Seilspringen und auch nicht mehr so viel zum Videoschneiden, wie ich davor gekommen bin. Es ist dann eher so, dass ich dann am Wochenende mal einen Haufen mache oder in den Ferien jetzt mir wieder was vornehme. Ja, also momentan ist es schwierig. Das, sagen wir, in dem Umfang, wie ich es früher oder vorher gemacht habe oder gerne machen würde, zu verbinden.
Vor allem, du hast ja gesagt, du wohnst in der WG, das heißt, du trainierst ja höchstwahrscheinlich auch nicht in deinem Zimmer.
Nee, also ich kann in meinem Zimmer springen, weil es ist sehr groß und unten drunter sind Büros und da ist dann abends nichts mehr los. Weiß ich, das stört niemanden, wenn ich da springe, aber ich bevorzuge das einfach auf einem guten Untergrund mit einem Turnhallenboden oder ja, genau.
Und wie gestaltest du jetzt dein Leben oder deine Freizeit, wenn du mal kein Seil in der Hand hältst? Also was machst du da am liebsten?
Auch Sport. Ich kletter und boulder, seit ich in der 7. Klasse bin, auch zusätzlich zum Seilspringen. Habe das damals angefangen als Ausgleichssport für den Oberkörper, weil ich einfach nicht so kräftig in den Armen war. Und dann habe da dann eben auch sehr oder eigentlich mehr Freunde übers Klettern und Bouldern gefunden, als jetzt über Seilspringen. Und genau, das mache ich gerne und dadurch kam dann auch der ganze andere Outdoor-Sport wie Skitouren, Skifahren oder Ski gefahren bin ich schon davor, aber das Skitouren, Bergsteigen, dann während Corona war ich auch mal Highlinern eine Zeit lang. Oh. Ja, da habt ihr auch eine Folge, habe ich gesehen. Und genau, also momentan ist es eher, dass ich ab und zu mal in die Boulderhalle gehe oder genau surfen. Wenn ich in Urlaub gehe, dann gehe ich zum Surfen. Das lerne ich gerade, das kann ich noch nicht so gut.
Okay, also du bist genauso sportbegeistert wie wir, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Sehr cool.
Es ist halt auch einfach praktisch, weil der Seilspringen, es hält mich super fit für eigentlich alle Sportarten. Dadurch, dass ich sowohl den Unterkörper als auch den Oberkörper ein bisschen mittrainiere, kann ich dann halt auch einfach Ausdauersportarten machen, wie meine längere Wanderung, ohne dass ich dann davor noch joggen gehen muss. Das Joggen mache ich gar nicht. Also.
Okay, und wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal einen Blick in die Zukunft werfen wollen, du bist ja noch sehr jung, hast aber offensichtlich sehr, sehr großen Spaß in deiner Sportart, sagst aber auch, mittlerweile kommst du halt nicht mehr so viel dazu, wie es früher mal war. Wie sind denn deine Pläne für die nächsten Jahre? Wie lange bleibst du der Sportart noch treu?
So lange wie möglich. Es gibt viele, die sagen, du kannst nicht mehr Seilspringen, wenn du über 30 bist. Es geht nicht mehr.
Was?
Ja,
über 30?
Ja, oder was man dann halt hört, weil es gibt halt keine Vorbilder in dem Sinne, die die Sportart schon sehr, sehr lange machen. Die sagen, du kriegst Knieprobleme und was auch immer. Aber ich habe jetzt so viele von so vielen Springern und Springern auch gesehen, die immer noch Seilspringen. Oder gerade auf Social Media gibt es eine, die ist 60 und springt und er hat das alles erst gelernt. Und also ich versuche wirklich möglichst lange dem Sport treu zu bleiben. Es war ja auch mal so, dass ich dachte, jetzt ist es fertig mit dem Sport, so nachdem ich die Schule abgeschlossen habe und beim International Open Tournament gewonnen hatte, war für mich eigentlich so, jetzt habe ich es, jetzt lasse ich es sein und habe dann ja wieder 2-3 Jahre später angefangen. Also ich hatte eine Pause von dem Sport. Von dem her, ich glaube, es wird mich sehr lange begleiten. Mal mehr, mal weniger vielleicht. Wenn ich vielleicht nicht mehr so viel Zeit habe oder mein Weg jetzt eher Richtung Lehramt geht, vielleicht ist dann mehr ein Fitnessding. Wer weiß, vielleicht mache ich nach meinem Referendariat, dann lege ich dann auch den Fokus wieder auf Seilspringen und gucke, dass ich da noch mal ein paar Jahre einfach nur Seilspringen kann. Je nachdem, wie es halt auch weitergeht und wie es läuft.
Oder du bringst das Rope-Skipping in Deutschlands Schulen.
Ja.
Weil du hast ja uns auch erzählt, du machst ja dein Lehramtsstudium im Bereich Sport und Erdkunde. Wie ist es dann so? Bist du dann im Sportunterricht und stellst dich vor und sagst, hi, ich bin Sarah, ich mache Rope-Skipping? Oder wie läuft es ab?
So läuft es nicht. ich komme dahin und sage, ich bin die Frau Fader und heute steht Parcours an der Reihe oder irgendwie sowas, von dem ich jetzt auch nicht so viel Ahnung habe. Aber ja, die Schülerinnen und Schüler an meiner Schule haben das jetzt, glaube ich, mittlerweile rausgefunden.
Ach, du hast es gar nicht offen kommuniziert?
Ich habe es gar nicht offen kommuniziert. Nein, es war dann so, dass ein anderer Lehrer hat mich auf Social Media gefunden und hat mich dann darauf angesprochen. Das haben dann wieder andere mitbekommen. Die haben mich dann gegoogelt und ich weiß nicht.
Unser Lehrer ist ein Star.
Ja, und dann weiß ich nicht, ob die Lehrer das den Schüler mal erzählt hat oder ob die Schüler einfach auch gegoogelt haben. Aber an sich findet man nichts unter meinem Namen, außer einen Zeitungsartikel von vor 10 Jahren gefühlt.
Und jetzt gibt es den ganzen Podcast.
Jetzt, ja, je nachdem halt, wie ihr ihn, wenn ihr ihn mit meiner Schule am Schluss noch betitelt, bitte nicht. Aber,
aber was denkst du denn, gerade vielleicht auch so in Hinsicht auf die Zukunft, wie viel Gestaltungsspielraum hat man auch als Sportlehrer? Also wie kreativ kann man sich da auch ausleben? Kann man auch gerade so Randsportarten mit in den Schulunterricht integrieren?
Ja, also wir haben im Bildungsplan jetzt in Bezug auf Rope-Skipping Fitness entwickeln, heißt der Blog, und da können wir dann sowas machen. Also habe ich bei einer 9. Klasse jetzt eben ein paar Stunden auch zum Seilspringen gemacht. Ganz basic, verschiedene Formen. Da hat man so Möglichkeiten zu machen. Man hat dann auch bei Bewegen an Geräten, ist ja nicht unbedingt nur Turnen. Es kann ja auch Parkour sein. Also man ist da, wenn man kreativ ist, hat man schon Möglichkeiten, ja.
Cool. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir im Sportunterricht jemals Rope-Skipping gemacht haben.
Ich auch nicht.
Ja. Deswegen ja. Also fände ich cool, wenn da auch noch so ein neuer Einfluss in den Sportunterricht kommt. Und vielleicht noch so zum Abschluss, bevor wir die Folge beenden. Was würdest du denn so Anfängern mit auf den Weg geben? Leute, die sich vielleicht jetzt irgendwie begeistern können für Rope-Skipping? Sagst du da, nimmt einfach mal ein Seil in die Hand und legt los? Oder was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben?
Auf jeden Fall sollen sie mir folgen und meine Anfängervideos anschauen. nein, also ein richtiges Seil ist auf jeden Fall viel wert am Anfang, weil oftmals kommen die Leute mit so einem Speedseil um die Ecke. Und es ist überhaupt nicht geeignet für den Anfang, weil ein Speedseil nimmt man, wenn man 120 Sprünge in einer halben Minute schafft im Speed. Und da übt man eine Weile für. Also ich empfehle für den Anfang immer ein Beaded Rope, das ist ein Gliederseil. Das ist am besten mit kurzen Griffen, dann lernt man eine Technik auch richtig. Weil mit den langen Griffen muss man nicht so weit kreuzen und dann wird man vielleicht auch eher mal schlampig. Also kurze Griffe in ein Seil mit diesen Gliedern, Perlen, Und dann wirklich ein bisschen springen, ein paar Minuten, je nachdem auch wie der Fitnesszustand ist. Wenn man generell fit ist, kann man natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr am Anfang gleich machen. Aber ich würde es einfach mal sagen, rantasten, Stück für Stück. Weil gerade wenn das Koordinative am Anfang noch nicht da ist, braucht vor allem das Hirn Zeit, bis es das hat. Und wenn das dann mal da ist, dann kann man auch mal 10 Minuten springen oder mehr am Stück, wenn man das schafft. Das finde ich schon ganz schön viel für einen Anfänger. Aber ich würde einfach sagen, rumprobieren. Klar, am Anfang einfach ganz normal springen üben. Und dann kann man sich mal ein, zwei Sprünge raussuchen. Am besten irgendwelche einfachen Fußsprünge, die man üben kann. Und dann kann man sich auch mal ans Kreuzen rantasten oder an den Double Under. Und dann kann man das kombinieren. Und ja, so wenn man dann mal so dieses Koordinative raus hat, dann kann man sehr viel, sehr schnell lernen.
Ja. Schön. Ja, dann hoffen wir mal, dass das auch viele mit auf den Weg nehmen und sich diese Tipps zu Herzen nehmen. Auf jeden Fall mal vielen Dank, dass du heute bei uns warst, hier im Studio. Echt cool. Ich kann, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass du sowohl diesen kompetitiven Gedanken in dir trägst, als auch so dieses Private so. Dass das Rope-Skipping dich, glaube ich, auf beiden Ebenen irgendwie so in den Bann zieht, das merkt man dir echt an und das hat echt Spaß gemacht, da heute drüber zu reden. Jetzt haben wir eine neue Sportart kennengelernt und ich finde es auch echt schön, dass du nach deiner 2- oder 3-jährigen Pause da jetzt nochmal zurückgekommen bist, weil man echt sieht, dass du da ja vielleicht sogar auf einer Mission unterwegs bist, was ich echt schön finde. Also da auch weiterhin viel Erfolg, auch mit dem, was du vielleicht noch in der Schule erreichen kannst. Who knows, was sich da in der Zukunft tut. Und Sarah, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Rope Skipping in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Rope Skipping. Die Bühne gehört dir.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, hat sehr Spaß gemacht. Und ich finde Rope Skipping einfach einen sehr vielseitigen Sport, der einfach in vielerlei Hinsicht Spaß macht. Und ich finde es auf jeden Fall einen Versuch wert, zu schauen, ob einem das Seilspringen vielleicht in seinem Alltag, man es gut integrieren kann. Ich finde, es ist ein sehr schnelles Workout. Aber klar, man kann es auch sehr zeitintensiv machen. Aber es ist intensiv. Man benutzt seinen ganzen Körper. Es macht Spaß. Es ist abwechslungsreich. Und ich kann mir vorstellen, dass da für jeden was dabei ist. Und es ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.